Ich komme ja aus der Wirtschaft und wenn es nicht läuft in der Wirtschaft, stinkt der Fisch meistens vom Kopf. Und jetzt reden wir über Political Leadership. Olaf Scholz gibt nur ab und an Regungen, dass er führt. Aber sehr selektiv und sehr gering. Und er gibt den wählenden Menschen nicht das Gefühl, dass er führt.
Sagt Thomas Sattelberger.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Herzlich willkommen beim Cicero Podcast Politik. Mein heutiger Gast ist in ganz unterschiedlichen Welten zu Hause. Er ist FDP-Politiker, ehemaliger Staatssekretär, Manager, Buchautor, YouTuber, TikToker. Das Ganze angereichert mit reichlich Lebenserfahrung. Ich freue mich auf das Gespräch mit Thomas Sattelberger. Mein Name ist Volker Rehsing. Ich leite das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Wir sind beim Cicero Podcast Politik und ich begrüße ganz herzlich Thomas Sattelberger. Schön, dass Sie da sind.
Lieber Herr Rehsing, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Als Schüler hingen Sie maoistischen Ideen an, engagierten sich bei der APO, bei der außerparlamentarischen Opposition. Mama war da nicht so ganz glücklich.
Nein, die hat geweint.
Inzwischen sind Sie ja bei der FDP und Ihre Mutter kriegt das noch mit, so wie ich weiß. Sie waren im Bundestag Mitglied der Ampelregierung. Wie kam denn dieser Wandel vom Maoisten zum FDPisten?
Ja, das muss man ja ganz liebevoll sagen, in meinem zarten Alter von fast 75. Das liegt ja fast 55 Jahre zurück. Ich habe mit Joschka Fischer die unabhängige Schülergruppe mit aufgebaut. Und als Joschka nach Frankfurt ging, hat er gesagt, Thomasle, du machst das schon. Und dann hatte ich diese unabhängige sozialistische Schülergruppe, USSG. Und ich habe dann mich tatsächlich von maoistischen Ideen infizieren lassen und bin in eine, ja, wie in einer stalinistischen Organisation, zweimal die Woche Mao Zedong lesen, 3 Stunden am Abend, klandestine Operation.
Das ist wie eine Religion, ne?
Das war eine Sekte und um das kurz zu machen, ich habe Joschka Fischer immer mal wieder besucht und bei einem dieser Besuche hat mich einer meiner Parteifreunde angezeigt beim Zentralkomitee. Dann war für mich das Ende der Fahnenstange erreicht. Denn da war mir klar, ich bin irgendwo gelandet, wo du nicht mehr frei bist. So, und dann bin ich ja zum Daimler gegangen, fand dann sowohl in der Produktion wie in der Administration den Kapitalismus gar nicht so schlimm und habe meine 40-jährige Karriere in der Wirtschaft gemacht mit großer Freude. Dann dachte ich mir im zarten Alter von 67, jetzt trittst du auch noch in eine Partei ein. Und dann kandidierst auch gleich für den Bundestag.
Ja, da kommen wir gleich hin. Aber noch mal einmal zurück. Was war denn so das, was Sie am Kapitalismus überzeugt hat? Kann man das noch mal erzählen? Weil das ja vielleicht auch gerade heute wichtig ist, noch mal jungen Leuten zu erzählen. Was hat eigentlich den Unterschied gemacht?
Also jetzt muss man wissen, das waren ja dann die Jahre der Humanisierung der Arbeitswelt. HDA hieß das. Der SPD-Forschungsminister Matthöfer hat im Grunde mit riesen Forschungsgeldern dieses Thema der teilautonomen Arbeitsorganisation, das von Saab und Volvo rübergeschwappt ist und originär bei Toyota, da haben es die genommen, sozusagen, und das hieß ja, der Arbeitnehmer, gerade auch der Industriearbeiter, der wurde mehr und mehr in teilautonome Strukturen. Das heißt, die alten industriellen Gefängnisse, die wurden ein Stück aufgeschnürt. Ich habe noch bei der alten Firma Höchst, habe ich noch sogenannte Lernstätten vorgefunden, die haben wir damals besucht, wo Werker, Chemiewerker, ihre eigenen Vorarbeiter gewählt haben, ihre Schichtpläne selber ausverhandelt haben, ihre Trainingspläne selber gemacht haben. Das waren die 70er und 80er Jahre in der Wirtschaft.
Also würden Sie sagen, positive Erfahrungen?
Natürlich.
Die Beweglichkeit der Wirtschaft, die Innovationsfreudigkeit?
Ja, natürlich. Dass dann im Grunde die Shareholder-Value-Welle kam, die relativ dogmatisch dieses Thema gekillt hat. Aber die ist ja in Deutschland doch, also mein Gefühl sagt mir, es ist nicht der berühmte dritte Weg, den wir gegangen sind, aber wir haben in dem Sinne eine Phase des Raubtierkapitalismus so nicht erlebt.
Aber Sie sind als Liberaler sozusagen gegen die neoliberale Welle gewesen.
Ja, also ich bin ja auch nach wie vor, sage ich, Trusts, Monopole müssen aufgebrochen werden. Ich bin zwar dagegen, dass man aus einer Verteidigungshaltung heraus gegen die Apples und Googles antritt. Also mir wäre es viel lieber, wir hätten selber auch so ein paar Software-Giganten, die wir sozusagen aufbrechen müssten. Und nicht als Nichtshaber sozusagen gegen die US-Amerikaner antreten. Aber natürlich, Antitrust ist für mich ein ganz wichtiges Thema in einer liberalen, freien Gesellschaft.
Sie waren erfolgreich in der Wirtschaft, dann in die Politik. Jetzt liegt Ihr Buch vor, Radikal Neu heißt das. Radikal Neu gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik und Wirtschaft im Herder Verlag. Was läuft denn falsch in unserem Land?
Ich glaube, Deutschland befindet sich im freien Fall. Der Herr Professor Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft, der sagt dann, es liegen 7 magere Jahre vor uns. Das ist die zarte Formulierung dessen, was ich klar und deutlich benenne. Und zwar, ich würde mal sagen, wir haben in der Vor-Thatcher-Phase, haben wir gerade mal 3-4 Jahre erlebt. Es werden nochmal 3 Jahre kommen, bis die Krise so weit fortgeschritten ist, dass wir sie nicht mehr übers Abmagern von Fett bewältigen, sondern bis es an den Muskel geht. Und dann beginnt wirklich die Chance der Erneuerung. Also Krise schreckt mich überhaupt nicht. Ich habe ja als Wirtschaftsmensch bei Lufthansa die Schuldenkrise bei Conti, 9-11 bei Lufthansa, die Sanierung der Telekom. Das waren alles im Grunde eine brutale Krise, die aber auch die Chance des Neuanfangs bot. So, und wenn die richtige Führung da ist, dann kriegt das dieses Land auch wieder in den Griff. Dieses gesagt habend, ist natürlich eine Ursache, und das nenne ich sehr klar im Buch, dass Deutschland so erfolgreich war im Maschinen-, Anlagen- und Autobau. Der Exportweltmeister, den haben wir ja bis 2019 vor uns wie eine Monstranz hergetragen. So, und es gibt eine alte Weisheit: Erfolg ist die Mutter des Misserfolgs. Wenn man sozusagen vergisst, die notwendigen innovativen Abzweigungen vom alten Pfad zu gehen, also jetzt reden wir über Biotechnologie, wir reden über künstliche Intelligenz, wir reden über New Space und wir reden über Climate Tech. Also und das sind ja alles Felder der Innovation, die wir jahrelang verschlafen haben. Und jetzt gibt es zwar politisch irgendwelche Strategien und auch wirtschaftlich, aber wir erleben es nicht. Die Performance-Indikatoren sind auf Rot.
Das Interessante ist ja, dass Sie gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik und Wirtschaft sprechen. Über die Politik reden wir gleich, aber nochmal einmal die Wirtschaft. Sie werfen dem Management vor, Gier und Ruhmsucht werfen Sie dem Management vor. Also das heißt, Ihre Kritik geht auch mitten in die Wirtschaft rein. Wir haben dort Versagen im Management, oder wie sehe ich das?
Ja, natürlich. Ich war ja Zeit meines Lebens nicht im Mittelstand zu Hause, sondern in den großen Konzernen. Und ich glaube, ich kenne die zum Teil, auch wenn ich nicht dort war, sehr gründlich. Und natürlich, das sind im Grunde Machtapparate. Also da steht nicht die Frage im Vordergrund, was nützt dem Kunden? Oder wie stifte ich sozusagen gesellschaftlichen Nutzen und mache noch Geld damit? Sondern da steht die Frage im Vordergrund, wie sichere ich meine Macht? Und das ist ein Thema, das habe ich ja in meinem Kapitel Macht und Ohnmacht. Da beschreibe ich, wie der frühere Audi-Chef Stadler, als wir mal auf einer gemeinsamen Diskussionsrunde saßen und man mich fragte, wie es mir in der Führung ginge, sagte ich, ich habe eigentlich jeden Tag ein Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem Apparat bei Telekom. Ja, Herr Stadler, wie geht's denn Ihnen? Ach, ich habe mein Apparat im Griff. Ne? Und dann saß er halt im Gefängnis ne? Monatelang in Untersuchungshaft. Und wahrscheinlich wäre er froh gewesen. Er wäre ein Stück reflexiver, aufmerksamer gegenüber dem, was im Apparat passiert ist. Denn im besseren Fall hat ihn der Apparat betrogen. Im schlechteren Fall hat er den Apparat sogar im Griff gehabt und hat das Dieselgate mit verursacht. So, und das Thema Dieselgate ist ja eigentlich der extremste Ausdruck unserer Leitbranche, der Automobilbranche. Was die sich geleistet haben, um sozusagen den strengeren Abgasvorschriften in den USA zu entkommen, gleichzeitig aber auch, um alte Technologie zu verlängern. Ich meine, ich habe noch miterlebt, wie der alte Piech über 3 Teslas geschimpft hat, die mal gebrannt haben. Das zum gleichen Zeitraum in Oberweissach, da ist, glaube ich, das Forschungszentrum, 3 Porsches gebrannt haben. Darüber hat er nicht erzählt.
Ja, also woher kommt denn diese Innovationsfeindlichkeit der deutschen Wirtschaft? Es ist sozusagen der Erfolg. Sie sind zu besoffen von ihrem jahrzehntelangen Erfolg.
Schumpeter schlägt nicht zu. Wir haben ja kaum Gründungsökonomie, die sich so skalieren könnte.
Also Schumpeter, der berühmte Ökonom, erklären Sie kurz.
Ja, der Ökonom, der im Grunde sagte, der natürliche Gang der Dinge ist eigentlich, dass technologische Umbrüche und neue Industrien alte Industrien radikal zerstören, aber gleichzeitig Neues aufbauen. Er nennt das ja Creative Destruction. Kreative Zerstörung. Also nicht nur Zerstörung, sondern auch Kreation. So, und das passiert natürlich nur in Nationen, die neben ihrem alten Standbein auch Spielbeine aufbauen. Und Spielbeine beispielsweise war ja um die 2000er Jahre die Internetblase, die ja überall geplatzt ist, aber in den USA eine Handvoll innovativer Kerne hinterlassen hat, die heute im Grunde die Monopolisten sind, ja. Die Welt beherrschen. Amazon, Google, Apple, you name it. So, und diese Disruption lässt dieses Land nicht zu. Es verharrt im Grunde in den alten Strukturen, in den alten Machtlogiken. Und jetzt rede ich dann, natürlich sind es dann auch Menschen, die im Grunde ihre Macht erhalten wollen. Es ist aber auch der politische Rahmen, der ihnen dieses absichert.
Also der Kampf für die Verbrennermotoren und gegen die Elektromobilität ist in Deutschland ja auch immer damit begründet worden, dass das reine Ideologie ist, die Elektromobilität, dass das sozusagen ein Kampf gegen die deutsche Automobilindustrie ist und deswegen müssen wir uns dagegen wehren, Stichwort Technologieoffenheit. Sie sagen, eigentlich war der Kampf gegen die Elektromobilität falsch.
Also ich habe heute mit Interesse einen Artikel gelesen über BMW, die immer noch an die Wasserstofftechnologie glauben. Und kleine Geschichte. Ich war junger Lehrling bei Daimler 1974. Ein Entwicklungsabteilungsleiter kam rein, ließ sich von einem Atlatus 2 Riesenmotoren mitschleppen. Das eine war ein Wasserstoffmotor und das andere war eine Batterie-Elektromobilitätsmotor. Und dann sagte er, in 3 Jahren wissen wir bei Daimler, wo die Reise hingeht. 1974. So, diese Geschichte, sowas prägt sich ja ein. Das hieß ja ein drastischer Wandel damals für den alten Daimler. Aber er ist natürlich nicht passiert. So, was ich gut finde, ist, dass bei BMW heute wirklich die Technologieoffenheit da ist und man nicht nur auf den neuen Pfad Elektromobilität setzt, sondern auch nochmal eine zweite, vielleicht sogar noch eine dritte Technologie zulässt. Innovation ist ja meistens eine ganz unbekannte Größe. Eigentlich Innovation passiert da, wo man es nicht plant. Also, und wenn man das weiß, ist man klug beraten, solange es die Finanzen erlauben, auf Technologieoffenheit zu setzen. Deswegen die alten Granten von Volkswagen, die haben nicht nur zu lange auf den Verbrenner gesetzt, bis dann der Herr Diess kam, der dann vom Hof gejagt wurde, sondern sie haben im Grunde eigentlich auch gegen Technologieoffenheit, auch gegen das Thema Wasserstoff gegen das ganze Thema Biokraftstoffe und. So, und das kannst du dir heute nicht erlauben.
Ja, das ist total spannend. Also diese Innovationsfreude, die Sie ja auch ausstrahlen und die Sie mit Ihrem Leben hinterlegen, die finde ich spannend. Und gerade in der Wirtschaft gibt es ja auch diesen Begriff New Work,
ja,
wo sich bei mir auch so ein bisschen die Nackenhaare sträuben, weil ich dann nur daran denke, dass eigentlich die Namensschilder jetzt Englisch sind und sonst statt dem Kaffeeautomaten gibt es jetzt irgendwie Chai Latte oder so oder Matcha Latte. Und Sie sagen aber, New Work ist eigentlich gut, aber Work-Life-Balance ist für Sie der Teufel. Erklären Sie mir doch mal, warum ist Work-Life-Balance Mist? Warum nicht auch ein bisschen Zeit für Kinder und Familie haben? Und warum ist New Work gut, wenn es doch da eigentlich nur so um so Marketing-Zeugs geht? Also, da wüsste ich gerne mal.
Also, ich habe ja mal einen sehr grundsätzlichen Artikel geschrieben. Da kriegen Sie auch nachher von mir eine Premiere einer SMS meines früheren Kollegen Timotheus Höttges, der heutige CEO, der mir geschrieben hat, was für ein idiotisch-populistischer Artikel von dir im Handelsblatt. Vielen Dank, Tim. Weil in diesem Artikel habe ich im Grunde durchdekliniert, dass New Work in Old Business reiner Reparaturbetrieb und Fake ist. Wenn ich nicht an die Strukturen der Organisation rangehe, da sprechen wir dann auch über das Thema Hierarchiearmut. Da sprechen wir über das ganze Thema Hierarchie. Da sprechen wir über das Thema Agilität. Da sprechen wir über die Bereitschaft, digitales Freelancing mit zu inkorporieren in die Organisation. Wenn ich also nur New Work in Old Business mache, kann es im Grunde sein lassen. Ein paar IKEA-Möbel mehr oder weniger machen den Braten nicht fett. Und ich habe argumentiert, New Work in New Business, das macht Sinn.
Aber Sie haben ja zum Beispiel gesagt, Homeoffice und so, das ist eigentlich Mist, weil zum Beispiel fehlt das Gespräch in der Kaffeeküche.
Also ich habe es noch radikaler gesagt. Homeoffice ist etwas für anspruchslose und anspruchsvolle Routinen. Und ein nicht unbekannter Textilfabrikant hat das noch klarer ausgedrückt. Wer nur das Homeoffice liebt, den brauchen wir nicht. Weil nämlich Innovationskraft, und das belegt die gesamte Innovationsforschung, hat mit Tuchfühlung zu tun. Hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ein Gesicht auf dem Bildschirm sehe und bei Zoom irgendeine manageriell eingespulte Session habe. Nein, es ist im Grunde die Arbeit auf Nähe.
Aber Sie schreiben auch Work-Life-Balance. Der liebt eigentlich seinen Job gar nicht und hält ihn für sinnlos. Ist denn Work-Life-Balance nicht auch innovativ fördern? Wenn ich mich auch mal um die Kinder kümmere, dann habe ich hinterher wieder den Kopf frei für meinen Job.
Also ich war als Personalchef bei Telekom der allererste, der gesagt hat, wir führen Sabbaticals ein. Und zwar Sabbaticals, egal ob für die Pflege der Eltern oder für die Segeltörn um die Welt oder für eine politische Kandidatur, das ist mir alles egal. Punkt.
Sie haben die Sabbatical eingeführt.
Das habe ich eingeführt.
Ah.
So. Zweitens habe ich natürlich gerungen darum, dass Menschen in schwierigen und kritischen Lebensphasen und Lebenssituationen eine ganz andere Souveränität hatten. So, aber ich habe nicht eine Work-Life-Balance-Philosophie wie eine zähe Soße über Deutschland ergießen lassen. So nach dem Motto, das macht die Welt selig. Sondern ich bin ein Liberaler. Übrigens, auch ohne FDP war ich ein Liberaler. Ich habe immer gesagt, Menschen haben unterschiedlichste Motive. Menschen haben unterschiedliche Aspirationen. So, und wir brauchen eigentlich eine individuelle Personalpolitik und keine, die alles über einen Kamm schert. Und was jetzt abgeht, ist ja zum Teil die Kapitulation der Firmen vor den Bedürfnissen alleine der Menschen. Während die ganze Frage Produktivität, Innovationskraft, Wetterfestigkeit, da dürfen die ja gar nicht mehr drüber reden. Also ich bin groß geworden in einer Zeit, wo man sagte, man muss gucken, dass man beides balanciert. Dann im Grunde die Debatte, jetzt muss man sich überlegen, in der Stahlindustrie eine 4-Tage-Woche. Wie abstrus muss man sein in einer Industrie, die ums Überleben kämpft? Also ich konnte nachvollziehen, dass VW mal sozusagen in nicht profitablen Teilen die 4-Tage-Woche eingeführt hat. Aber dann war es situationsbedingt und krisenbedingt. Aber doch nicht für eine gesamte Branche.
Ja, vielen Dank, Herr Sattelberger. Wir haben einen Durchmarsch durch die Krise der Wirtschaft gemacht und sind ja jetzt schon bei der Politik. Sie haben gesagt, FDP, Sie sind in die FDP eingetreten, in vergleichsweise fortgeschrittenem Alter,
ja.
Und haben dort auch einen Senkrechtstart hingelegt, sind in den Bundestag, sind dann relativ schnell in der Ampelregierung sogar Staatssekretärin im Forschungsministerium geworden. Und dann mit einem Fanal sind Sie da raus, Rücktritt vom Staatssekretärsamt, Niederlegung des Mandats, das ist alles noch kein Jahr her oder ja, ein gutes Jahr her. Sie beschreiben das im Buch genau, kommen wir noch hin. Aber was ist eigentlich der Kern im politischen Betrieb? Was ist das Manko im politischen Betrieb, dass Sie so schnell hat dort, ja, ich würde nicht sagen, resignieren lassen. Wir haben so ein bisschen die Brocken hingeschmissen. Ihr spinnt ja wohl so ein bisschen.
Also um das auch klar zu sagen. Ich habe damals in einem bestimmten Kontext, der mich zum Lame Duck gemacht hat und übrigens auch meinen Nachfolger bis heute zu einem halben Lame Duck macht, habe ich gesagt, das passiert mir nicht. Ich bin ja nicht im Bundestag und Staatssekretär, um Geld zu verdienen. Ich muss da auch keine Karriere machen, das habe ich alles hinter mir. Sondern ich wollte ein paar wichtige Themen für Deutschland hinkriegen und da wurde mir der Teppich unter den Füßen weggezogen. Also diese Entscheidung ist goldrichtig, sie ist aber keine Entscheidung gegen Politik. Also wenn sich mir, ich bin jetzt bald im fortgeschrittenen Alter von 75, wenn es eine gute Opportunität gibt, würde ich sagen, ich nehme diese beschwerliche Reise nochmal auf mich.
Aber dann erzählen Sie doch mal, es ging um Projekte der Innovationsförderung. Da gab es sozusagen dann im Parlament nicht die erwünschten Mittel. Das ist ja sozusagen nicht Daily Business in der Politik. Hätten Sie nicht hartnäckiger sein müssen, dann hätten wir Sie heute noch als Bundestagsabgeordneten.
Ja, also diese Frage stelle ich mir natürlich auch. Aber ich habe natürlich... Und Sie haben das ja gelesen, da war ein Strang drin. Alle wissen, dass ich seit Jahren, seit 2018, erbittert darum ringe, dass unsere Forschungsorganisationen, Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer, Leibniz, sozusagen wieder Innovationsoutput hinkriegen. Wir stecken ja Milliarden rein, aber wie Helmut Kohl sagen würde, kommt hinten nichts raus. So, und diesen erbitterten Kampf, dieses Ringen um, hat natürlich auch zutiefst mit der Verkrustung dieser Organisationen zu tun. Und mit diktatorialen Herrschern an der Spitze. Neugebauer von Fraunhofer, der jetzt ja zum Glück zum Rücktritt genötigt war, und da habe ich meinen Teil dazu beigetragen, war einer von denen. So, und dieser Herr Neugebauer hat Haushälter für seinen Senat rekrutiert. Das war erstens statutenwidrig. Zweitens, wie wollen Haushälter im Parlament noch unabhängig abstimmen über Haushalt, wenn sie vorher im Haushalt von Fraunhofer den Fraunhofer-Haushalt abgesegnet haben? Also es ist compliance-widrig. Und drittens hatte der Herr Neugebauer gar nicht die Befugnis, den Senat auszuwählen. So, und leider war darunter auch ein Parteifreund. Und dem musste ich dann die bittere Wahrheit sagen, dass er für den Fraunhofer-Senat nicht in Frage kommt. Und da hat er mich, ja, ziemlich, ja, rüde, man könnte auch sagen, auch mit lauten Tönen, einige Minuten malträtiert und hat mir dann ein paar Tage später meine Haushaltsprojekte mitgekürzt. Also der eigene Parteifreund. Und jetzt muss man eines wissen. Ein solches Ministerium treibt ja im Grunde einen Haushalt mit sich, der zu 80% festgelegt ist. Da kannst du gar nichts machen. Also ich nenne es immer der verfixkostete Haushalt. Also ein Unternehmen, das so wäre, das wäre knöchern. Das könnte gar nichts mehr Neues machen. So, das heißt, du hast im Grunde genau 20% Spielmasse. Und mit dieser 20% Spielmasse musst du irgendwo ein Stück gucken, dass das Inflationsausgleich ist, du hast steigende Personalkosten und dann bleibt noch ein kleinerer Teil übrig für neue Projekte. Und dieser Haushälter zusammen mit einer Linkssozialistin aus der SPD, Wiebke Esther, die eigenen Ampelfreunde, haben mir diese zwei Projekte gekippt. So, und ich sag's nochmal, dass ich heute gesundheitlich so fit bin, freut mich außerordentlich. Und dass ich auch drüber nachdenke, 2030 vielleicht nochmal was zu machen. Nur damals war mein Zeitrahmen relativ begrenzt, nämlich diese Legislatur. Und da war ich lame duck. Und das passiert mir nicht. Und damit hatten alle nicht gerechnet.
Genau, ein Fanal, Ihr Rücktritt, aber eben auch ein Signal, so wie Sie schreiben, an das, was im politischen Betrieb falsch läuft. Also was würden Sie denn sagen, wenn Sie an diesen politischen Betrieb denken, wo brauchen wir da Innovation? Was muss sich eigentlich ändern in unserer Art und Weise, wie wir Politik betreiben?
Ja, wobei Politik, ich würde mal gern bei den Parteien anfangen. Also Parteien brauchen erstens nicht nur Quereinsteiger, sondern sie brauchen auch Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht Parteimitglied sind. Ich habe dem Christian Lindner immer gesagt, das Wahlprogramm, das trage ich zu 60% mit. Da guckten auch andere mich immer ein bisschen komisch an. Und ich dachte, ja, ich habe ja auch Firmenpolitik nie hundertprozentig, sondern man ist ja kritisch. Also 60% ist ja schon relativ viel. So, und jetzt gibt es wirklich viele Menschen, die gerne politisch was machen täten, aber die wollen kein Herz-Jesu-Parteimitglied werden. So, Raum schaffen für Quereinsteiger und für Nicht-Parteimitglieder. Zweitens, ein ordentliches Talentmanagement. Warum gibt es keine Vorwahlen, wie es die Neos machen, wo in Österreich, wo Bürger und Bürgerinnen auch ihr Votum abgeben zu einem Kandidaten? Natürlich hebelt das nicht die innerparteiliche Instanzenwelt aus, aber es ist gewichtig. Viertens, die Wählbarkeit auf 2 Legislaturperioden begrenzen. Also nicht nur die Frau Merkel nur 8 Jahre lang werkeln lassen, sondern auch die Abgeordneten. Weil das zwingt Abgeordnete dazu, über ihr berufliches Standbein oder Spielbein nachzudenken. Das Standbein-Spielbein-Thema gilt übrigens auch für den Menschen. Und ein Berufspolitiker, der kommt ja heute höchstens noch, ich glaube, ein früherer schleswig-holsteinischer Ministerpräsident ist mittlere Führungskraft in einem Europa-Lobbybüro einer größeren Firma. Es gibt ganz wenige, die wirklich ordentlich in einem anderen Sektor angekommen sind. Wir brauchen Politikerinnen und Politiker, die ein zweites berufliches Standbein haben. Jetzt kann man das ganze Thema weiterspinnen. Ich bin ein Gegner einer Fraktionsdisziplin, dass im Grunde die Aufhebung und das Freimachen für Gewissensfreiheit nur bei diesen hypermoralischen Fragen wie Ehe für alle oder Abtreibung vorsieht oder Sterbehilfe, sondern wir müssen beginnen, deutlich mehr Spielräume wieder zu lassen dem Abgeordneten selber. Und das heißt im Grunde, dass man sehr sorgfältig, also eine neue Partei. Ich hätte der Piratenpartei immer geraten, beispielsweise zu sagen, wenn ihr irgendwo in ein Kommunal- oder ein Landesparlament kommt, gebt ganz viele Abstimmungen der Gewissensfreiheit der Abgeordneten frei. So, das ist ganz wichtig, bis hin zum ganzen Thema Coworking Spaces. Also die Abgeordneten, die lernen ja gar nicht neue Arbeit kennen. Ich habe vorher jetzt ein bisschen abfällig über New Work in Old Business gesprochen. Die haben ja Old Work in Old Business.
Naja gut, ich meine, es wird ja auch immer gesagt, Politik wird zu sehr von den Medien her betrachtet. Politik ist ja auch ein Betrieb, also man muss auch für Funktionieren sorgen. Ja. Man muss, wenn man jetzt nur ein Parlament hat, wo jeder so ein bisschen selbst vor sich hin, wir haben ein Arbeitsparlament und das muss Gesetze machen und der ganze Laden läuft einfach nicht, wenn sie da nur Selbstdarsteller haben. Das ist so das Gegenargument.
Ja, aber was hindert eine Fraktion dran, bei jeder Gesetzesvorlage einen kurzen Diskussionspunkt zu haben? Wollen wir hier Fraktionszwang? Ja oder nein? Ja, Punkt.
Ja, spannend. Ja. Also es gibt Möglichkeiten, sozusagen das zu verändern. Schauen wir nochmal auf die Ampel selbst, wo Sie ja den Koalitionsvertrag mitverhandelt haben. Sie steckt in einer Krise im Moment an verschiedensten Stellen. Man hat das Gefühl, es läuft überhaupt nicht rund. Was ist der Grund für diese tiefe Krise, dass es überhaupt nicht läuft?
Ich komme ja aus der Wirtschaft und wenn es nicht läuft in der Wirtschaft, stinkt der Fisch meistens vom Kopf. Und jetzt reden wir über Political Leadership. Olaf Scholz gibt nur ab und an Regungen, dass er führt. Aber sehr selektiv und sehr gering. Und er gibt den wählenden Menschen nicht das Gefühl, dass er führt. Also das eine ist das Führen und das andere ist die Wahrnehmung von Führung. Und natürlich, relativ schnell, konnte ich feststellen, eigentlich schon im Dezember meiner Tätigkeit als Staatssekretär, dass das grüne Wirtschaftsministerium und das gelbe Forschungsministerium überhaupt keine richtigen Gesprächsfäden hatten. Das war schon unter Schwarz-Schwarz schwierig, aber das war unter der Ampel feindselig. Es gibt eine Staatssekretärin der Grünen, die ich wirklich geschätzt habe, das war die Frau Brandner, die gerungen hat mit mir um faire Lösungen. Aber der Rest war auf Krawall gebürstet. Und zwar auf Territoriumsgewinn. Da ging es vorher wirklich um abstruse Fragen, wie eine Federführung ausgestaltet ist. Also solche Debatten hat man in der Wirtschaft in den 90er Jahren geführt. In den alten bürokratischen Konzernen.
Da hat sich schon was geändert. Also, und hier war von vornherein Feindschaft doch angelegt, ja.
Feindschaft war angelegt. Oder
Konkurrenz zumindest.
Ja, Gegnerschaft.
Gegnerschaft.
Gegnerschaft war angelegt. Ich meine, der Koalitionsvertrag war ja ein Wünsch-dir-was-Koalitionsvertrag. Deswegen, wer heute sagt, ja, aber steht doch im Koalitionsvertrag drin, der sieht nicht, wie der entstanden ist. Das sind ja im Grunde drei Parteien, haben jeweils ihre Inhalte reingegeben. Und man hat ganz wenig gekippt. Zumindest auf dem Gebiet der Forschung und der Bildung. Ich kann das aus dem BMBF heraus relativ. Und deswegen, das war ja auch überhaupt nicht mehr finanzierbar. Also ich meine, zusätzlich zum verfixkosteten Haushalt kommt der Ukraine-Krieg. Eigentlich hätte man zum Zeitpunkt des Ukraine-Krieges sagen müssen, wir brauchen einen neuen Koalitionsvertrag. Der ehrlich ist für das Volk.
Das war von vornherein nicht, das ist ja bis heute nicht. Kamen eben dann doch drei zusammen, die nicht zusammenpassten. So einige Themen gelten als Bindeglied. Und da finde ich auch nochmal so interessant, Sie auch mit Ihrem Leben, wie Sie dazu stehen, zum Beispiel diese sogenannten Woken-Themen, die gelten so ein bisschen als Bindeglied. Und Sie haben da ja eine schöne sattelbergerische, zuspitzende Formulierung gefunden. Sie haben gesagt, Sie seien zwar seit über 30 Jahren mit einem Mann verheiratet, aber sie sei nicht queer. Können Sie das mal erklären, was das bedeutet?
Ja, also jetzt ist gerade ein bisschen schief gelaufen. Die Frau Weidel hat ja in einem Interview gesagt, ich bin zwar mit einer Frau verheiratet, aber ich bin nicht queer. Und ich habe auf TikTok, habe ich sozusagen sie imitiert und habe gesagt, ich bin mit meinem Mann 35 Jahre zusammen und seit Jahren verheiratet, aber ich bin nicht queer. So, also das war eher eine verhohene Piepelung. Aber wo ich zugespitzt habe, wo ich gesagt habe, gendern und transgendern bringt mich zum Wahnsinn. So habe ich es, glaube ich, heißt eines meiner Kapitel im Buch. Ich habe ja 2010 in einer freiwilligen Selbstverpflichtung die Frauenquote bei der Telekom eingeführt. Der erste DAX-Konzern, alle anderen, ich dachte immer, das könnte vielleicht ein Durchbruch sein, damit der Gesetzgeber weil ich wusste, irgendwann hat er die Faxen dicke. Nee, aber die restlichen DAX 29, sie wollten lieber vom Staat gefesselt werden, als dass sie sich freiwillig sozusagen mit dem Thema Diversity und Frauen in der Führung beschäftigen. Ich habe das eingeführt. Aber natürlich habe ich immer gesagt, Symbolik von oben muss begleitet sein durch Kulturpolitik von unten. Also das ganze Thema der Kulturarbeit für Diversity, dass man ja in den skandinavischen oder in den angelsächsischen Unternehmen seit Jahr und Tag hat, wo wir ja im Grunde blind waren in diesem Lande. So, aber was wir wie in einer Klempnerei gemacht haben, wir haben uns nur auf die Quote fixiert und wir verquoten jetzt das Land. So,
aber das ist ja hochinteressant. Sie sind ein Prophet der Diversity und gleichzeitig sind Sie ein konservativer Liberaler, sag ich mal. Also erklären Sie uns doch mal, was ist gute Diversity und was ist böse Diversity?
Also, gute Diversity ist zuallererst mal die Diversity of Mind. Ich sage immer, der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann. Stammt nicht von mir, sondern glaube von einem italienischen Physiker, Piccaba oder so hieß der. So, aber im Grunde die geistige Beweglichkeit, das Akzeptieren von unterschiedlichen Blickwinkeln, Perspektiven, also das macht ja im Grunde ein Land, ein Unternehmen, eine zivilgesellschaftliche Organisation überlebensfähig. So, und dann gibt es sozusagen gruppenidentitäre Dimensionen. Alt, jung, Mann, Frau, hetero, homo, wie auch immer. So, und wir haben diese Diversity of Mind-Thematik außer Acht gelassen und haben uns nur auf die Gruppenidentitäten reduziert. Das ist der große Fehler, wenn man Diversity-Politik mit Identitätspolitik vermischt.
Ja, das haben Sie gerade schon angesprochen. Ein anderer Streitpunkt, der jetzt natürlich so aktuell ist, ist Migrationspolitik. Auch da könnten Sie sozusagen ja vermitteln, denn die Wirtschaft sagt ja, wir brauchen Arbeitskräfte, wir brauchen Zuwanderung. Im Moment, Kommunen sind überlastet durch die irreguläre Migration. Also die Ampel ringt sich mühsam zu einer anderen Migrationspolitik durch. Welchen Kurs sollte denn hier die FDP fahren?
Wir haben in Deutschland fast den größten Niedriglohnsektor Europas. Warum? Auf der einen Seite kommt preiswerte Arbeitskraft zu uns ins Land, die uns ermöglicht, diesen Niedriglohnsektor zu stabilisieren. Auf der anderen Seite kriegen wir die digitale Transformation nicht hin, die uns ermöglichen würde, viel mehr hochqualifizierte Arbeit in diesem Land zu schaffen und dann im Grunde das Hauptaugenmerk auf Immigration von Hochqualifizierten zu richten. So, ich bin jetzt immer ein Mensch, der sagt, Menschen, die vor Krieg flüchten oder die politisch oder weil sie irgendeiner Gruppenidentität zugehörig sind, verfolgt werden, dass wir denen Asyl bieten. Und ich bin auch immer jemand, der sagt, ja, natürlich, solange in Syrien Krieg herrscht und gebombt wird, können wir nicht die Syrer auffordern, wieder zurückzukehren. Also diese humanitäre Seite, der fühle ich mich zutiefst verpflichtet. Aber wir reden ja im Grunde über die ungesteuerte, wirtschaftsgetriebene Einwanderung. Und die landet ja überwiegend im Niedriglohnsektor. Beispiel. Als ich bei Lufthansa war, haben wir im Jahr 2000 ein kleines Experiment gemacht mit so roboterähnlichen Leuten bei der Flugzeugabfertigung draußen auf dem Vorfeld. Das sind ja normalerweise 5 Menschen, die dann die Koffer nehmen und den Wagen transportieren. Muss man sich mal überlegen. Das ist alles Niedriglohnarbeit. Ne? Und vieles davon könnte man sozusagen digitalisieren oder roboterisieren, automatisieren. Und natürlich die Unternehmen im Flughafensektor, für die war es viel interessanter, Niedriglöhner zu beschäftigen, als zu automatisieren. So, und ich beschreibe in meinem Buch diesen Zusammenhang sehr drastisch, weil der häufig gar nicht gesehen wird. Weil wir natürlich, eigentlich müssten wir für beschwerliche menschliche Arbeit, müssten wir die Roboterisierung und Automatisierung vorantreiben. Und zwar in der Pflege, in der Gastronomie. Meine 99-jährige Mutter, die sagt zu mir, weißt du, Thomas, wenn der nicht ganz so technisch aussehen würde, der Roboter, dann ist es mir lieber, als ganz allein zu sein. So, also eigentlich müssten wir hier qualifizierte Arbeit schaffen, auf der anderen Seite durch den Zustrom nicht qualifizierter Arbeit aus wirtschaftlichen Gründen, im Grunde stabilisieren wir den Niedriglohnsektor.
Diese Analyse ist verblüffend. Was ist denn dann jetzt abschließend die Empfehlung an Christian Lindner und die FDP? Sie haben die Ampel mitverhandelt. Sollten die Liberalen angesichts des desaströsen Geschehens schnell aussteigen und diese Regierung verlassen?
Also jetzt haben ja gerade einige Parteifreunde ein Manifest veröffentlicht. Natürlich wurde ich auch gefragt, ob ich das unterschreibe. Ich habe gesagt, nein, entweder ist der Zeitpunkt zu spät oder der Zeitpunkt zu früh. Weil natürlich ein solches Manifest, angenommen wir kämen bei der Frage ungesteuerte Zuwanderung, zu keinem Ergebnis, das wirklich die Menschen in diesem Lande zufriedenstellt, einigermaßen, ja, und sagen, da ist Politik wieder handlungsfähig, dann wäre für mich ein richtiger Zeitpunkt für ein solches Manifest. Oder es wäre ein richtiger Zeitpunkt gewesen, als der liebe Herr Habeck die vier Atomkraftwerke abgeschaltet hat. So, also die Frage, manchmal trennen ja zwischen Guillotine und Krönung sind es Millisekunden. Also andersrum, das richtige Timing ist, glaube ich, wäre hier eine ganz zentrale Thematik gewesen.
Also sagen Sie, wenn es in der Migration eine Kehrtwende gibt, lässt sich die Ampel retten. Wenn nicht, braucht es einen Ausstieg. Denn sonst fliegt die FDP aus dem nächsten Bundestag.
Ja, ob die Ampel überhaupt gerettet werden kann in die nächste Legislatur, hängt ja noch von einigen ganz anderen Fragen ab. Inwiefern der Streit zwischen Merkelianern und Konservativen in einer Union anders gestaltet werden kann, hängt natürlich auch davon ab, ob die Freien Wähler tatsächlich bundesweit antreten und erfolgreich sind.
Was halten Sie von denen?
Ich glaube, dass die zum Teil richtig kundige lokale und regionale Politik machen. Aber schon in der Wirtschaftspolitik und in der Bildungspolitik in Bayern haben sie eigentlich versagt. Ich sage mal so, dass es irgendwo eine Vox Populi gibt, eine basisdemokratische Bewegung, die Freien Wähler ja sind und aus vielen kleinen Einheiten zusammengesetzt, gibt ihnen ein gutes Existenzrecht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das in politische Kompetenz auf nationaler Ebene überführen.
Was halten Sie denn von Sarah Wagenknecht? Wie haben Sie sie erlebt? Ich war ja völlig verblüfft. Sie stellt ihre neue Partei vor mit dem Begriff gerechte Leistungsgesellschaft. Das ist ja schon, sagen wir mal, ein überraschender Begriff für die Kommunistin, oder?
Also die schlimmsten Kommunistinnen und Kommunisten sind die Wölfe im Schafspelz sind. Ich glaube, die sehr interessant, mit wem sie das veröffentlicht hat, mit wem sie dagestanden sind. Das waren ja die alten Kader.
Gut, ein Unternehmer war dabei.
Ja, gerne. Es gab ja auch mal, glaube ich, einen Brillenunternehmer, der DDR-Agent war und ein Gemeinwohlunternehmen geführt hat. Das sagt nichts aus. Nein, ich halte diese, ja, was ist es, sozialistisch-nationale Partei. Ich habe es jetzt bewusst andersrum formuliert. Ich halte diese Partei für eine Zusammenführung von zwei wirklich Irrwegen.
Zum Abschluss, Herr Sattelberger, ich habe es eben angedeutet gehört, deswegen muss ich nochmal drauf zurückkommen. Ein Comeback ist nicht ausgeschlossen.
Ich bin gesund, passabel gesund. Kniegelenke tun ein bisschen weh und Fußgelenke und Blutdruck und das Übliche. Aber ich bin im Vollbesitz meiner Kräfte. Und zwar nicht nur meiner körperlichen, sondern auch meiner geistigen Kräfte. Es müsste wirklich verrückt sein, wenn ich sowas ausschließe. Aber es muss eine Option sein, weil ich bin ja kein Politik-Junkie. Es muss eine Option sein, wo ich was Kluges machen kann für dieses Land.
Und da haben wir, glaube ich, gemerkt bei diesem Gespräch, da wären viele Ansätze. Ich empfehle nochmal das Buch Radikal Neu zur Lektüre. Da gibt es noch mehr, ganz viel Sattelberger. Im Übrigen ist es ganz interessant, dass Sie manchmal auf einer Seite 5 Namen unterbringen, von denen Sie was zitieren. Also Sie scheinen ein weit belesener Mann zu sein. Deswegen zum Abschluss vielleicht noch eine Lektüreempfehlung. Was liegt denn im Moment bei Ihnen auf dem Nachttisch? Was sollte man sich denn, wenn man sozusagen hier weitermachen will, noch lesen? Außer natürlich Radikal Neu von Thomas Sattelberger.
Also auf meinem Schreibtisch und Nachttisch liegen gerade Unmenge viel Papiere zum Thema künstliche Intelligenz. Und diese Frage, kann sich eine moralgeschwängerte Nation, die auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz nichts zu melden hat, erkühnen, Moralappelle zu schwingen? Auf der anderen Seite die ernsthaften Warnungen von führenden KI-Experten, dass doch was schiefgehen könnte, die beschäftigt mich zutiefst an der Frage, welche KI-Regulierung macht Sinn. Also ich kann nicht loslassen. Ich bin kein Freund von Belletristik. Ich lese die Cicero-Artikel mit großer Freude, vor allem die nicht hinter der Bezahlschranke sind. Ab und zu kaufe ich mir auch das Cicero-Heft, lese ich mit großer Freude, habe ich übrigens auch zitiert im Buch, als sie die heutige DGB-Vorsitzende Fahimi, als sie da die rapportierten, dass die mit einem Hermes-Gürtel in diesen Berliner News, oder da gibt es da so eine Spalte. Ne? Aber mich interessieren gehaltvolle Beiträge und Bücher zum Thema Regulatorik von KI.
Ja, mit diesen verschiedenen Lektüre-Empfehlungen schließen wir. Thomas Sattelberger, ganz herzlichen Dank für dieses anregende Gespräch. Sie waren beim Cicero-Podcast Politik mit Thomas Sattelberger. Sie finden alle weiteren Folgen vom Cicero-Podcast Politik auf den bekannten Podcast-Plattformen und auf cicero.de. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Thomas Sattelberger. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.